Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 21. Juli 2011 zum Mittag bei Kepler mit der Frage, woran arbeiten Sie gerade, Herr Meyer? Zu Gast ist Barton Meyer vom Lebende Statuen aus Deutschland und der Gastgeber ist Ferry Oehlinger.
Wir sind on air, also beginnen wir, ne? Schönen guten Morgen, Mahlzeit, meine Damen und Herren. Willkommen zum Kepler Salon zu Mittag, zum Mittagstisch, zu Mittag bei Kepler. Eine Veranstaltung, die freundlicherweise von der VKB gesponsert wird. Damit habe ich diesen Punkt schon mal erledigt, den Sponsor erwähnt. Herzlich willkommen und herzlich willkommen den heutigen Gast, den Herrn Bartel Meyer. Bartel, habe ich mir sagen lassen, kommt eigentlich von Bartholomäus, aber ist eine Kurzform, die im Taufschein auch so steht, glaube ich. Ne? Und Herr Bartel Meyer ist nicht nur selber dastehender Künstler, das wird er vielleicht erklären, was damit gemeint ist, sondern er organisiert ganz viel Straßentheater, Festivals, Begebnisse rund um dieses Genre und ist nicht zufällig natürlich am heute beginnenden 25. Linzer Pflasterspektakel hier in Linz. Und herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, die Mittagspause mit uns zu verbringen. Und das Thema dieser Veranstaltung lautet ja, woran arbeiten Sie gerade? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was der heutige Tag schon gebracht hat und was es auf sich hat mit diesen vielen Berufen, die du quasi in deiner Person vereinst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wollt ihr ein bisschen näher kommen? Wir gucken hier auf die leeren Stühle. Oder fühlt ihr euch so mit der Distanz wohl? Wir haben extra noch einen Tisch hier dazwischen, damit wir nicht direkt zuspringen. Ich komme gerade aus dem Zelt. Vorne steht ein Zelt. Da gibt es heute Abend eine kleine Varieté-Show. Die geht so 70 Minuten. Wir treffen uns morgens immer mit Künstlern hier vom Pflasterspektakel, machen so ein kleines Programm, kommen immer 6, 7 Gruppen zusammen. Mit denen richten wir alles ein. Und da komme ich gerade her. Also direkt aus der Arbeit, wie wahrscheinlich einige von Ihnen auch. Ne? Ja. Was möchtest du wissen?
Ja, also vielleicht etwas zu deiner Person mal erzählen und wie es zu diesem Beruf des Straßentheaterorganisators kommt, was ein dastehender Künstler ist.
Ja. Also ich habe, ich glaube, da ist das Pflasterspektakel 3 Jahre alt gewesen, habe ich angefangen, selbst Straßentheater zu spielen. Wobei das damals noch kein Theater war, muss ich so sagen, sondern ich war einer von denen, die ihr alle kennt, lebenden Skulpturen. Und bin damit quer durch die Welt gereist, also über alle möglichen Kontinente und hatte so die Möglichkeit, reisen zu können, viele Leute kennenzulernen und auch immer was kulturell mitzunehmen, weil man ganz nah ist. Und habe auch viele Leute kennengelernt dann automatisch. Bin dann irgendwann zurückgekommen und hatte das Gefühl, ich möchte noch ein bisschen mehr machen. Und daraus entwickelte sich dann, dass ich angefangen habe, kleine Straßenfestivals, also sowas wie Linz, nur in ganz klein zu organisieren, auch in mehreren Ländern. Und das ging dann immer so weiter. Heute veranstalte ich mit, wir haben einen Bundesverband gegründet in Deutschland, Bundesverband für Theater im öffentlichen Raum. Wir haben gegründet eine Börse, da kommen die ganzen neuen Produktionen, sowas wie ein Theatertreffen, kommen die Produktionen zusammen, werden gesichtet von Leuten, die Kultur im öffentlichen Raum veranstalten. Und selbst spiele ich noch kleine Solostücke und spiele aber auch größere Produktionen. Da kann ich ja gleich noch was zu erzählen.
Ja, soweit ich auf der Homepage das gesehen habe, gibt es 3 Figuren sozusagen, die dein darstellendes Leben bezeichnen. Das ist einerseits die Engelgeschichten, dann gibt es einen Brunnen und den Bacchus. Und vielleicht einmal beginnen, was du mit dem Begriff darstellende Kunst meinst. Das habe ich sehr lustig gefunden, weil unser Beruf wird ja als darstellende Kunst bezeichnet. Also am Anfang haben wir geglaubt, das ist ein Druckfehler oder Schreibfehler. Aber es hat schon eine gröbere Bedeutung, glaube ich. Ne?
Zuerst ist es so, dass die Straßenkunst, die wir machen, nicht wirklich anerkannt ist. Also wenn man in der Kultur unterwegs ist, dann gibt es Oper, dann gibt es Schauspiel, nicht? Die verschiedenen Tanz gibt es und so weiter. Aber die Straßenkunst ist letztlich nicht anerkannt. Es gibt keine Finanzierung
dazu.
In Linz ist eine Ausnahme. Aber wenn ich also jetzt hingehe und mich mit einem Kultusminister unterhalte oder so, dann sind wir im Endeffekt Gaukler. Im negativen Sinne auch. Also das ist nicht wirklich Kunst oder Kultur, was wir betreiben. Und dann, das nervte mich irgendwann, weil viele der Leute, die hier zum Beispiel auch in Linz sind, die sind auf Zirkusschulen gewesen, die waren auf Schauspielschulen. Und viele dieser Leute sind halt absolute Freigeister. Und als absoluter Freigeist hast du manchmal einfach extreme Probleme, dich in festen Institutionen zurechtfinden zu können. Das heißt, wenn du im Theater arbeitest, da ist es klar, es gibt eine ganz klare Struktur, es gibt Vorgaben und so weiter. Und wenn du die nicht einhältst, dann bist du raus aus dem Laden. Und das halten einfach etliche Leute psychisch nicht aus. Wenn du am Set bist, genau dasselbe. Es gibt bestimmte Dinge, die du machen musst. Also ich habe auch im Theater gearbeitet, ich habe im Film gearbeitet. Und im öffentlichen Raum ist es so, du machst deine Sachen, du hast einen direkten Bezug zum Publikum, es ist total ehrlich, es gibt keine vierte Wand. Oder beim Film, du siehst das Ergebnis ja nicht direkt, sondern hinterher, wenn es vom Schnitt kommt und so weiter, siehst du es zum ersten Mal. Und es geht um diesen Augenblick, diese Augenblicklichkeit. Und es gibt einfach Freigeister, die lieben das total, direkt diese Resonanz zu bekommen, zu erfahren, ist auch so ein Try and Error manchmal. Und deshalb, also Schauspieler, Zirkusschulen, alles Mögliche, gut ausgebildete Leute. Wir haben eine Evaluation, ist es richtig?
Ja,
ich wollte noch gucken, ob du noch da bist. von der EU gemacht und haben geschaut, zum Beispiel, wie hoch ist das Einkommen der Leute. Wir haben geguckt, welchen Bildungsstand haben die. Und wir haben gefunden, dass über 50% einen akademischen Abschluss haben. Da findet man also einen Diplomphysiker. Da findet man zum Beispiel in Österreich Zirkus Mehr. Walter ist Quantenphysiker. Der hat am CERN gearbeitet, hat in Los Angeles gearbeitet und heute macht er Hochseil. Also spannt Hochseile, geht da drüber, baut ganz verrückte Gestelle. Geht hin zurück ins Mittelalter über Leonardo da Vinci Architektur in den öffentlichen Raum zu bauen, ohne Nägel, also dass es selbst hält und so weiter. Total interessant. Wir haben Leute, die hauptsächlich irgendwelche sozialen Berufe studiert haben, gelernt haben und sich das künstlerisch umsetzen wollen. Also sehr gut ausgebildete Leute. Nachteil der ganzen Aktion ist, die Leute leben alle, also das haben wir rausgefunden, unter dem Existenzminimum. Ist einfach so. Wir müssen dazu sagen, wenn wir heute hier ein Hutgeld-Festival haben, das ist nicht unser normaler Job. Also wir gehen schon auf Engagement. Das heißt, wenn irgendwo ein Stadtfest ist und so weiter, dann kriegen wir eine Gage. Trotzdem ist die Saison sehr kurz. Und du probst halt und das Extreme sind die Investitionen. Du bist im Endeffekt frei, wie ein freier Unternehmer. Wenn du ein neues Stück machen möchtest und du musst zum Beispiel 40.000 Euro, also ich spreche jetzt nicht von einer Jonglage, sondern schon von was Größerem. Hier haben wir ja auch in diesem Jahr Produktionen, die neu gemacht wurden für das Pflasterspektakel. Da sind mal locker eben 20.000 bis 40.000 Euro weg für Requisiten, die du baust, größere Gestelle. Es sind so viele Sachen zu bedenken. Und die musst du erstmal im Sack haben, sage ich. Ne? Und das musst du halt im Sommer erarbeiten. Dafür gibt es kaum Subventionen. Es gibt also nicht wie im Theater ein festes Budget, damit kannst du produzieren oder so, sondern du musst das selbst erwirtschaften. Ja.
Ja.
Hab den Faden verloren.
Man glaubt ja, wenn man so Straßenkünstler sieht, aha, die sind jetzt, das ist das Feine, finde ich zumindest, dass sie von der Sprache unabhängig sind und damit ja weltweit unterwegs sein können. Weil du jetzt gesagt hast, dass Die Saison ist sehr kurz. Kann man das nicht damit ein bisschen steuern? Also gerade mit deinen Geschichten kannst du ja eigentlich überall unterwegs sein, oder?
Ja, ich habe mich dann im Winter nach Australien begeben oder Neuseeland oder nach Südamerika zum Beispiel. Oder vor vielen, vielen Jahren war es ein super Pflaster auf den Kanarischen Inseln.
Ja.
Heute nicht mehr. Heute gibt es da so viele auch nicht gute. Also muss schon gucken, muss ich ehrlich sagen, ist eine Frage der Qualität auch. Also es gibt in der gesamten Szene gibt es schon einen riesen Qualitätsunterschied. Und es gibt auch Leute, die praktisch eigentlich sich verkleiden und modernes Betteln betreiben. Das ist halt nicht so schön. Es gibt auch Mafia-Gangs, also Leute, die in Kostüme gestellt, das kennt ihr gerade bei diesen lebenden Skulpturen, also wo 20 Leute in ein Kostüm von einem gesteckt werden und die müssen dann stundenlang da stehen und so weiter. Das hat aber dann keine künstlerische Essenz oder sowas. Das ist einfach nur modernes Betteln.
Ja.
Sowas findet man zum Beispiel öfter in solchen sogenannten Tourismus-Areas, also wenn du nach Salzburg gehst oder überall, wo viele Touristen sind. Und wir sind halt abhängig von fest organisierten Sachen auch. Das heißt, hier ist eine Struktur. Du kommst nach Linz, das ist Pflasterspektakel, alles organisiert, gemacht, getan. Darin kannst du dich bewegen. Aber es muss ja jemanden geben, der das organisiert. Und so gibt es halt einen Festivalkalender, da wirst du eingeladen. Aber im Winter ist das relativ spärlich.
Ja, und ich denke mir, irgendwann kommt man auch einmal ins Alter, wo man Familie hat und ja nicht das ganze Jahr unterwegs sein kann. Oder?
Absolut. Also wenn du jung bist, ist das eine total coole Sache.
Das ist ja lustig, ne? Ja.
Ja, aber irgendwann bist du auch müde. Also ist einfach so, wenn du auf Tour bist, ist dein zweiter Vorname Autobahn und dein Hauptberuf ist eigentlich Kraftfahrer. Und das nervt extrem. Und es gibt halt viele Gruppen, die sind unterwegs, wenn sie engagiert sind, über Nacht noch fahren und am nächsten Tag aufzubauen, für 2 Stunden Show am Abend. Und auch da, das ist kritisch, finde ich zum Beispiel, weil das hängt auch mit der Organisationsstruktur vieler Veranstalter zusammen, dass sie sich nicht verlinken, auch nicht verlinken lassen wollen. Aber wir reden da zum Beispiel überhaupt nicht über den ökologischen Faktor. Also wie viel Benzin wir da reintanken, verfahren. Wir reden auch nicht darüber, das sind ja Kulturgelder, wie viel Prozent von diesen Kulturgeldern dann letztlich in Sprit und nicht in die Kunst oder Kultur reinfließen. Und das beginnt jetzt gerade, dass wir darüber diskutieren. Also insofern ist sowas wie das Pflasterspektakel, das 3 Tage geht, schon eine sehr gute Veranstaltung. Es gibt halt viele, die nur einen Tag gehen und das ist einfach nervig.
Jetzt hier in Linz bist du in diesem Zelt am Fahrplatz engagiert. Vielleicht kannst du erzählen, was uns da erwartet an diesen 3 Abenden.
Ja, es ist so eine Art Varieté-Show, geht 70, 80 Minuten. Zelt kennt ihr ja alle mit Tribünen, wo man sich schön hinsetzen kann. Wer keine Lust hat, sich immer durch die Kreise des Publikums draußen kämpfen zu wollen, wer Lust hat, einfach mal richtig zu sitzen, ist dort eben willkommen. Wir haben freie Karten, Eintrittskarten. Die holt man sich, glaube ich, um 16 Uhr hier an der Info. Und es gibt ein paar Restkarten dann vor dem Zelt. Und dann haben wir darin ein buntes Programm. Ist im Endeffekt so eine kleine Übersicht über die verschiedenen Genres, die hier in Linz zu sehen sind. Also das Pflasterspektakel hat sich in den letzten Jahren ja dank der super Orga auch entwickelt. Das Pflasterspektakel ist von der Orga eines der wenigen Festivals, das ich kennengelernt habe, die total viel Wert darauf legen, wie die Künstler denken, welche Erfahrungen sie mitbringen und das mit einfließen lassen. Und wir haben eben, wenn wir von Hut sprechen, die am meisten im Portemonnaie hinterher haben, sind die lautesten. Ne? Im Endeffekt 3 Tricks, unglaublich viel Animation und hinterher die Kohle. Das ist wie Werbung, das ist cool, ne? Aber die kleinen, feinen, also wenn jemand mit seinen Marionetten kommt, wenn jemand Papiertheater spielt, nicht? Kleiner Kreis nur, ist eben nicht laut genug, braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Aber die Kultur lebt davon, dass die verschiedenen Genres da sind. Und nicht nur 10 Hochradshows, 10 Samba-Gruppen, sondern dass alles da ist. So wie wir ja auch sind. Also manchmal sind wir aufgekratzt, manchmal sind wir ja auch ganz relaxed und so weiter. Und in diesem Zelt haben wir eben die Möglichkeit, eine kleine Bandbreite zu zeigen. Also von lauteren Sachen bis zu ruhigeren Sachen, sodass man dass wir, genau, lautere Sachen
und ruhigere Sachen. Aber er hat noch keinen Hut aufgestellt.
Das können wir eben im Zelt zeigen. Machen wir eine bunte Varieté-Show.
Ja. 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 Und dafür bist du von der Stadt Linz engagiert, quasi um das Programm in diesem Zelt zusammenzustellen, oder?
Zusammen mit den Kollegen suchen wir das Programm aus, denken uns eine Dramaturgie aus und dann praktisch Hauptaktion ist, wir treffen uns eine Stunde vorher, also heute Morgen, treffen uns kurz, um alles anzugucken und dann heute Abend nochmal, um alles einzurichten und geht's los. Das ist also nicht wie sonst am Set oder so, wo du stundenlang einrichtest, alles besprichst, sondern das ist richtig aktiv. Da passieren auch Fehler, da riecht man vielleicht den Schweiß oder so. Das ist also direkt. Wie eben vorne auf der Straße auch. Das wollten wir halt auch. Wir wollten jetzt nicht so eine Plastikshow machen. Ne? So.
Und trittst du selber auch noch auf, oder?
Insgesamt oder jetzt heute?
Ja, insgesamt und hier in Linz.
Also hier in Linz mache ich heute Abend dann die Moderation. Sag im Endeffekt die Kollegen an. Und hier in Linz spiele ich das dann nicht. Das letzte Mal habe ich vor ein paar Jahren gespielt. Insgesamt, ja, spiele ich noch. Ich spiele meine Solo-Aktion, also den lebendigen Brunnen spiele ich noch. Das ist ein choreografiertes Wasserspiel, mein Spiel mit Wasser und dem Publikum, Animation.
Das ist eine weiße Figur, 3,5 Meter hoch, soweit ich das gesehen habe.
Genau.
Der eine ziemliche Technik eingebaut haben muss.
Ja.
Oder?
Ja. Das ist skurril. Also es ist auch skurril, wenn man damit durch die Welt reist. Nicht ganz so schön, aber ich war vor 2 Jahren auf einer Reise. Bei uns heißt das Goethe-Institut. Das ist also für Kultur im Ausland auch zuständig. Mit denen war ich in mehreren Städten und Ländern. Und eines war zum Beispiel in Syrien, in Damaskus. Denn Syrien war, oder Damaskus war damals Kulturhauptstadt Arabiens. Und es war sehr interessant, was da los war, auch viele Leute kennenzulernen von den verschiedenen Schichten. Das, was wir heute in den Nachrichten über Syrien hören, ist ganz schwierig zu beurteilen, weil wir letztlich uns das gar nicht vorstellen können, wie die Systeme dort funktionieren. Also gerade am Anfang war ich sehr geschockt über die Berichterstattung zum Beispiel, weil ich dort halt in Arabien ein bisschen reinriechen konnte. Und da kommen Menschen, auch Reporter und so weiter, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben und berichten da irgendwas mit einer europäischen Brille. Das ist ziemlich kritisch. Also niemand möchte Tote haben. Ne? Aber wie man Konflikte löst, naja. Und in Syrien war das zum Beispiel so, da sind wir aufgetreten mit mehreren Kollegen. Und das ist einfach so, die Leute haben sowas noch nie gesehen, haben ein ganz anderes Feeling dafür. Und das ist als Reisender extrem interessant, die verschiedenen Kulturen so kennenzulernen. Und dann, was ich noch mache, ist ein Projekt, das nennt sich Engel. Da habe ich so ein paar Bilder, da haben wir angefangen zum 20-jährigen Mauerfall in Berlin, Spezialprojekt. Wir nennen das Site-Specific, also immer für den Ort gearbeitet. Wir wollten erinnern an Geschichten, Stadtgeschichte, an Menschen, an verstorbene Menschen. Ich lege das gleich hier hin, wer Lust hat, kann gucken. Und wir haben praktisch Charaktere erarbeitet, die bekommen Flügel. Bisschen Hilfe noch von Wim Wenders, kennt ihr sicher alle, ne? Also mit Himmel über Berlin. Und die standen dann zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz. Und unten hatten wir ganz viele Schauspieler und die haben die Geschichten dieser Leute erzählt. Also da gab es zum Beispiel eine Geschichte, hier vorne seht ihr die Braut, die haben ihren Hochzeitstermin gelegt und der war dann plötzlich 2 Tage, nachdem die Mauer aufgebaut war. Er kam aus dem Westen, sie aus dem Osten, sie haben sich dann entschieden, im Westen zu heiraten, haben direkt an der Mauer geheiratet und aus dem Osten, aus den Fenstern im 3. Stock, war dann die Ostfamilie und hat dann den Brautstrauß runtergeworfen und alles mögliche, ganz skurrile Bilder. Und das haben wir halt unten dann am Boden erzählt und oben hatten wir diese Erinnerungsfigur. Das ist also auch so eine Stadtgeschichte. Wir haben ein anderes Projekt gemacht, haben wir Kulturstadt Ruhr 2010 mit eröffnet. Da haben wir Essen, Zeche Zollverein, haben wir die Geschichten von den Minen, und so weiter erzählt. Ja, solche Sachen. Das sind dann so Großprojekte. Da habe ich im Moment totale Lust drauf. Macht mir unheimlich viel Spaß, mit ganz vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Und die Schauspieler und so weiter kommen dann meistens auch aus den Städten. Wir waren jetzt gerade 4 Wochen auf den Kanarischen Inseln und haben dort was gearbeitet mit ganz vielen kanarischen Künstlern. Das ist total schön gewesen. Bleibt auch viel übrig. Wir gehen wieder und die machen das Projekt und andere Projekte weiter. Also kein Kulturimperialismus, sondern schon so, ja.
Also solche Dinge, das sind ja dann wirkliche Großprojekte, die ja nur auf Auftrag funktionieren können. Das geht ja gar nicht anders.
Ja, also das Projekt...
Und dann für mehrere tausend Zuschauer wahrscheinlich auch konzipiert ist. Ne?
Ja, es ist auch der Überraschungsfaktor, also letztlich an exponiertem Platz zu sein. Es gibt keine Streuung über Medien oder sonst sowas, sondern die Leute kommen einfach vorbei und werden plötzlich überrascht von dem, was da passiert.
Unser Format ist ja auf 30 Minuten beschränkt, weil es anschließend Suppe gibt. Wenn Sie Fragen haben an den Herrn Bartelmeier, dann bitte ich Sie um ein Handzeichen, weil wir müssen dann ein Mikrofon hergeben, weil ja das alles audiomäßig aufgezeichnet wird. Bitte. Bitte sehr.
Ja, ich wollte Sie fragen, weil Sie erwähnt haben, dass das, was Sie machen, kulturell nicht so anerkannt ist. Woran glauben Sie, liegt das? Weil für mich ist das eigentlich wirklich Kunst, was Sie machen und diese, oder Kultur besser gesagt auch, während diese Hochkultur in Opernhäusern und so weiter für mich eigentlich gar keine ist, sondern eher ein Beruf, den man einfach ausführt.
Haben Sie was gehört? Ja, ich hab's super mitbekommen. Also, um es ganz einzuschmelzen, total einzuschmelzen, muss man das historisch sicherlich betrachten. Und wir müssen einen Riesenunterschied machen zwischen, ich sag mal, den deutschsprachigen Raum und zum Beispiel anderen Räumen. Hier in dem deutschsprachigen Raum ist die Hochkultur eigentlich aus dem höfischen Theater entstanden. Es gab also den Hof letztlich und es gab das Volkstheater. Volkstheater auf den Brettern draußen im Biergarten und so weiter. Und das höfische Theater hat, ich mache es ganz kurz, das stimmt jetzt nicht hundertprozentig, ja, da können wir lange ausführlich drüber reden, aber das höfische Theater ist letztlich institutionalisiert worden, also der Hof ist ja 1918 gegangen sozusagen und dann hat die neue bürgerliche Gesellschaft, die vorher das Theater auch als Erziehungsstube genutzt hat, übernommen und hat es mit Subventionen ausgestattet. Es gibt keine andere Region in der Welt, das so viele ausgestattete Theater hat wie im deutschsprachigen Raum. Also feste Ensembles, feste Bühnen, feste Werkstätten. Bedingungen eigentlich zum Produzieren hervorragend, wo sich jeder andere aus Frankreich, aus Spanien, England, Amerika die Finger nachleckt. Also gigantisch gut. Was aber bedeutet, wenn man ein System hat, das in sich geschlossen ist und auch subventioniert wird, dass es praktisch sich abkapselt und verkapselt. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel in die Theater, Opern und so weiter 8% der Bevölkerung gehen. Das heißt, über 90% haben den Zugang in diesem Bereich der Kultur nicht. So, und jetzt müssen wir wieder vom Aufklärungsfaktor ausgehen, von der Bildung. Und da heißt es immer, was hast du mir zu sagen? Und dieses, was hast du mir zu sagen, findet man eben bei dem Jongleur oder Akrobaten und so weiter nicht. Und deswegen ist es letztlich raus. Wir müssen aber sagen, dass sich das verändert. Das verändert sich vor allen Dingen dadurch, dass Kollegen heute mehr und mehr auch Qualität hineinbringen und wir darüber diskutieren. Zum Beispiel, ich kann das nur sagen, von den Konzepten, die ich gelesen habe über Kulturhauptstadt, hat Linz eines der besten Konzepte erarbeitet. Also kann ich euch sagen, da könnt ihr auf die Leute, die das gemacht haben und auf das, was ihr damit gemacht habt, richtig zufrieden, stolz eigentlich drauf sein, also was eine erarbeitete Sache ist, denn es gibt eine Nachhaltigkeit auch. Zum Beispiel gibt es ein Stipendium für Leute und Workshops für Leute aus der Straßentheaterszene, Straßenkunstszene. Und daraus entsteht Wissen, Diskussion und qualitativ bessere Produktion, die sich auch bei den Leuten, die das nicht als Kultur verstehen, plötzlich Achtungserfolge bringen. Und dadurch kommt es vielleicht über Brückenbauern zusammen, mehr und mehr.
Also ich kann da jetzt ein Buch erzählen, so, aber dann das wollte er nicht hören.
Bitte.
Ich hätte eine Frage, die klingt vielleicht ein bisschen flapsig, aber wir reden ja jetzt ständig drüber, wie Kinder schon lernen müssen und was Kinder lernen müssen, wie sie gebildet werden müssen, damit sie später dann einmal in das System hineinpassen, wie sie erfolgreich werden können. Mich würde interessieren, was würden Sie aus Ihrer Warte sagen, was müssen Kinder lernen, damit sie vielleicht später mal Straßenkünstler werden können? Und welche Karrierechancen hat man in Ihrem Metier?
Als Straßenkünstler, welche Karrierechancen? Also grundsätzlich zu Kindern glaube ich mal, dass wir die total intellektuell überfrachten. Absolut, was alles gemacht, getan und was weiß ich werden muss. Und ich glaube mal, bei Kindern gibt es überhaupt kein Rezept oder sowas, weil das sind Menschen, also kleiner, die größer werden und jeder hat einen eigenen Charakter. Der ist mit Gaben gekommen und so weiter. Und das können wir vielleicht filtern, indem wir Wissen haben und so weiter. Aber die Kids, die gehen ihren Weg und werden irgendwann älter. Und wenn sich da jemand als Freigeist oder wie auch immer nicht in einer Institution, in den vorgegebenen Strukturen zum Beispiel zurechtfindet, dann hat er mit Sicherheit in dem Straßentheaterbereich eine Chance oder eine Möglichkeit, sich trotzdem gesellschaftlich wohlzufühlen, wahrgenommen zu werden. Also was wir ja brauchen, ist alle wahrgenommen werden in der Form von Liebe, wie auch immer, Aufmerksamkeit und so weiter, Reflexion. Und hier ist es halt eine sehr spontane Sache. Ich kann euch sagen, viele der ganz großen Künstler, die wir so als große Künstler bezeichnen, sind eigentlich biologisch krank. Die haben irgendwelche, sage ich mal, chemischen Schäden, hyperaktiv irgendwas. Wenn wir das jetzt, ne, sind eigentlich krank, müssen das aber ausleben und sind dann für uns eigentlich verrückt. Ne? Also das ist normal, das ist verrückt. So, mehr ist das nicht. Und die haben dann die Möglichkeit, das am richtigen Ort, am richtigen Platz auszuleben und bekommen dafür auch noch viel zurück, sozusagen. Ist doch wunderschön. Und sind gesellschaftlich akzeptiert. Nicht? So. Könnten aber jetzt in der Bank gar nicht existieren. Also, das wird gleich kaputt gehen, die Bank, oder so. Keine Ahnung. Ne? So, also. Und zu den Karrierechancen, ich glaube, Karriere, keine Ahnung, was ist das? Für den einen ist keine Ahnung, was das ist. Letztlich geht es ja darum, dass man sich wohlfühlt irgendwie im Leben. Ne? Man kann dort seinen Platz finden, auf jeden Fall.
Und man kann es immerhin bis zum Engel bringen. Ne?
Bis zum Engel.
Okay, gut. Also mich würde noch interessieren, wie genau sind Sie eigentlich dazu gekommen, dass Sie eine lebende Statue werden? Also was haben Sie davor gemacht oder war das immer schon Ihr Berufswunsch? Wie hat das angefangen?
Also ich könnte jetzt total geniale Sachen erzählen, die mich super geil ins Licht rücken. Ist aber genau das Umgekehrte eigentlich. Ich habe nämlich versucht zu schreiben. Habe Drehbücher geschrieben, habe Geschichten geschrieben. Und die sind überall durchgefallen. Das war echt hart. Und hatte damals eine Freundin. Ich komme von der Jonglage. Habe immer neben Studium, ich habe Soziologie studiert. Habe immer Jonglage gemacht, Akrobatik und habe ein Varieté gegründet. Und wir sind mit dem Varieté durch die Gegend gegangen. Konnte das aber nicht mehr ertragen, weil ich wollte mehr Inhalt. Also Theater und all so ein Kram wollte ich reinbringen. Und dann habe ich im Film gearbeitet, habe im Theater gearbeitet, habe das aber nicht geschafft, richtig mit diesen Strukturen klarzukommen. Und bin mit meiner damaligen Freundin unterwegs gewesen. Und die ist eine Clownin gewesen, aber auch Animationstheater und ganz hervorragend gespielt, hat aber auch Skulpturen erarbeitet. Und da haben wir ganz viel nachgedacht und ich war dann plötzlich pleite. Und dann hat sie mir so ein Kostüm angezogen. Ja, und dann stand ich da und der Hut war voll. Und sie war neidisch auf mich. Und dann bin ich halt geblieben. Und habe es dann weiterentwickelt. Ich muss sagen, dass mir das persönlich unheimlich viel, ich bin ganz ehrlich damit, unheimlich viel Freiheit gegeben hat, weil dass meine Gedichte nicht gelesen wurden, meine Geschichten nicht gelesen wurden und die kritisiert wurden, das habe ich psychisch nicht so gut verkraftet. Da war ich echt total labil, bin ich heute noch. Deswegen veröffentliche ich die auch nicht oder so.
Aber das, was ich dann gemacht habe, also wenn ich so eine Produktion mache und jemand kommt auf mich zu und sagt mir, hey, das finde ich total blöd, was du da machst, das greift mich nicht an. Ich sehe dann Sinn drin, das ist durchdacht, ich liebe das, was ich mache, aber es greift mich persönlich nicht an. Das gibt eine totale Freiheit. Deswegen, ja, konnte ich da immer weitergehen, letztlich auch. Ja. Cool, ne? In 5 Minuten, ne? Ganzes Leben.
Moment bitte. Wie lange hält man so einen Zustand aus, wenn man als Statue dort steht? Ich habe das nie rausgefunden. Also ich habe oft Stunden gewartet. Und
das kommt drauf an, was du dir reinschmeißt. Nee, also das ist eben genau das Thema. Wenn du spielst, bist du einfach normalerweise absolut klar. Also bei dem, was ich mache, ist eine extreme mentale Arbeit, weil du ganz viele Sachen bekommst, bist im Endeffekt nur ein Medium. Du gibst nichts verbal, also die normalen Formen, wie wir uns unterhalten, also so zurück. Das heißt, du musst wirklich in einer absoluten Konzentration sein. Dann musst du ziemlich gut körperlich trainiert sein. Und ich sag mal, die Schmerzgrenze, also wenn du jetzt, gehst du jetzt von richtig starr stehen, Augen auf, aus, oder wo? Ich sag mal, so eine Viertelstunde ist die Schmerzgrenze, dann sollten die Augen sich schon mal bewegen, sonst wird's doof, ne? Ja, sowas. Ich kann euch sagen, das ist zum Beispiel so, man muss eigentlich den Körper in eine Entspannung bringen. Also wir stellen uns immer vor, man spannt an. Und das ist genau das Gegenteil. Du musst total durchlässig werden. Du musst das Ganze mit der Atmung stützen können. Du musst bis in den kleinen Zeh reinkommen können. Wenn du diesen Zustand bringst, dann passiert irgendwas Chemisches, was dich auf eine Naturdroge, das ist eine Naturdroge, bringt, die dir irgendwie eine Freiheit auch gibt, sage ich mal. Und du kannst da eine ganze Zeit drin bleiben, wenn du das findest. Schmerzgrenze absolut, würde ich sagen, ist 1 Stunde am Stück. Es gibt auch Leute, die länger spielen, würde ich, also ist schwierig.
Dann geht es aber weiter, weil ich bin dann oft weggegangen, wieder zurückgekommen. Und das waren oft mehrere Stunden dann.
Klar.
Wie lange braucht man da Pause zum Beispiel?
Das muss jeder mit seinem Körper klarkriegen. Ich habe zum Beispiel nie länger als 3 Stunden im gesamten Tag gespielt. Ich habe auch mal 5 Stunden gespielt, ganz am Anfang, als ich noch total verrückt war. Aber nachher habe ich einfach gemerkt, wenn du länger als 3 Stunden ich mit meinem Körper spiele, dann habe ich danach 3 Tage, bin ich dann fertig. Und das brauche ich nicht. Also wenn ich wirklich gut trainiert bin, mental cool, also gut drauf bin, kann ich 3 Stunden spielen. Und kann am nächsten Tag oder kann das 3, 4, 5 Tage machen. Ne? So.
Ich habe da noch eine kleine Nachfrage, wie Sie das jetzt erzählt haben, ist mir eingefallen, es gibt ja eigentlich in allen Religionen das auch als Meditationsübung. Also im Christlichen gibt es zum Beispiel oder gab es so eine Phase der Säulenheiligen, die sind tatsächlich, so wie Sie das jetzt geschildert haben, lange Zeit ganz starr oder still auf einem Ort gestanden, haben sich nicht gerührt und haben das als Meditationsübung gemacht, eigentlich so, wie Sie das jetzt sagen, also durchlässig zu werden, ganz. Darum jetzt die Nachfrage, hat das irgendeine Form von spirituellen, kosmischen oder wie immer man das nennen will, Erleben auch?
Also ich kann nur von mir sprechen, das macht jeder für sich selbst klar letztlich. Ich habe also kosmisch, ich verbinde mich jetzt nicht mit der Galaxie oder sowas, das habe ich nicht. Bei mir geht's eher sehr, sehr egozentrisch um mich selbst in dem Augenblick, weil es kommt eine Wahrnehmung für den Körper, es kommt eine Wahrnehmung auf das kleinste Detail sozusagen, was man im Alltag gar nicht hinkriegt. Also jetzt, wo ich hier sitze, ich spüre meinen Körper und meinen Geist nicht, weil ich gehe jetzt raus gerade, so, ne? So habe ich gar keine, ne? Ich gebe was raus. Und wenn du halt klar dastehst, dich auf dich selbst beziehst wie so ein System für sich selbst, du achtest plötzlich auf Sachen, die fallen ja sonst nicht auf. Ne? Also zum Beispiel eine Fußstellung. Oh, der ist leicht nach links geknickt. Das bedeutet plötzlich, oh, mein Becken ist nach vorne gedrückt. Jetzt weiß ich, woher diese blöde Verspannung in der Schulter kommt. Sowas. Ah, wie kriege ich das denn hin, dass das, ne? Und du fängst an zu arbeiten, sozusagen ganz leicht auszurichten. Also solche Sachen. Und das kann ja auch im Geist passieren. Zum Beispiel, warum nervt mich das jetzt, dass da dieser rote Luftballon fliegt? Warum nervt mich das? Ne? Solche Sachen kannst du nachgehen. Du nimmst ja einfach Zeit für dich selbst. Das kann ich jetzt so nur von mir sagen. Da machen andere, machen bestimmt geistige, spirituelle Sprünge. Ich jetzt nicht.
Wir machen jetzt den Sprung, glaube ich, zur Suppe.
Super.
Vielleicht kannst du noch erklären, du hast die Gulaschsuppe gewählt, es gibt Gulaschsuppe, warum du eine Gulaschsuppe bestellt hast?
Also wir hatten heute Nacht, hatten wir die Eröffnungsparty, es ist sehr früh geworden, danach haben wir gleich das Zelt eingerichtet, ich bin jetzt hier, jetzt gehe ich gleich weiter, geht durch bis heute Abend um 11, das ist Knochenarbeit, da muss was drin sein, das ist ehrlich. Da dachte ich mir, eine Gulaschsuppe, das gibt Energie. Also für mich wäre jetzt eine Minestrone oder so, ja, das wäre jetzt zu wenig
zu
einfach.
Wenig, ja.
Also dachte ich, haben wir was Handfestes. Ja, so.
Dann Gott sei Dank haben wir was Handfestes, dank dir. Ich darf Sie, meine Damen und Herren, noch darauf hinweisen auf die nächsten zwei Kepler-Salon-Abende. Montag, 25. Juli, China, hypermodern, reich und unfrei. Die Vortragende wird sein die Ingrid Fischer-Schreiber. Sie ist Übersetzerin, Lektorin, Autorin, Projektmanagerin in den Bereichen Medienkunst und lebt seit 2 Jahren jetzt, glaube ich, in Shanghai hauptsächlich, wo sie ihre Projekte betreibt. Ein sicherlich spannender Abend zum Thema China. Am Montag, 1. August, Baumsterben wegen Hitze, die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald. Die Vortragende wird sein die Frau Helga Kromp-Kolb. Sie ist Professorin für Meteorologie an der BOKU in Wien und Wissenschaftlerin des Jahres 2005, war, glaube ich, schon öfter hier zu Gast. Freuen Sie sich darauf und beehren Sie uns wieder. Schönen Dank, dass Sie heute hier waren und Mahlzeit.
Mahlzeit.